Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir wollen in den ersten zwei Vorträgen dieser Konferenz uns mit der biblischen Urgeschichte beschäftigen, das heißt mit den ersten 11 Kapiteln der Bibel. Es ist ja so, dass die ersten 11 Kapitel uns Antwort geben über die Frage, woher kommt die Welt? Woher kommen die Pflanzen, die Tiere, woher der Mensch? Woher kommt die Ehe, die Familie? Woher kommen die Völker dieser Welt, die verschiedenen Völker und die verschiedenen Sprachen? Woher kommt das Volk Israel, das auserwählte Volk? Alle diese Fragen werden in den ersten 11 Kapiteln beantwortet. Und es ist ja so, zu den tiefsten Fragen des Menschen gehört, dass die Frage nach dem Woher und dem Wohin. Und so wie die ersten Kapitel der Bibel uns die Frage nach dem Woher beantworten, so beantworten uns die letzten Kapitel der Bibel die Frage nach dem Wohin. Und beides sind eben Dinge, die der Mensch nicht durch naturwissenschaftliche Forschung ermitteln kann. Naturwissenschaft im strengen Sinn des Wortes beschäftigt sich mit Abläufen in der Natur, die man wiederholt beobachten kann. Und sobald es um Vergangenheit geht, da haben wir Dinge, die sind nur einmal abgelaufen, die kann man nicht im Experiment wiederholen. Und darum entzieht sich das der streng naturwissenschaftlichen Forschung. Das Gleiche, was die Zukunft angeht, naturwissenschaftlich kann man die Zukunft nicht ermitteln. Man kann höchstens Spekulationen, Ableitungen machen, aber man kann diese Fragen nicht naturwissenschaftlich beantworten, weil die Naturwissenschaft dazu nicht taugt. Wir brauchen Gottes Offenbarung. Und darum ist es so nötig, dass wir diese 11 Kapitel in 1. Mose haben, ganz am Anfang der Bibel, weil sie uns von Gottes Seite her, inspiriert durch den Heiligen Geist, die Frage nach dem Woher beantworten. Übrigens, in der Geschichte von Hagar, 1. Mose 16, da floh doch diese Frau Hals über Kopf aus prekären familiären Verhältnissen und da findet sie der Engel des Herrn, 1. Mose 16, Vers 7, und fragt in Vers 8, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und wenn wir über diese Frage nachdenken, dann ist das genau das, was eben ganz grundsätzlich ist. Woher kommst du und wohin gehst du? Wir können vielleicht beantworten, woher wir gerade in den letzten Stunden hergekommen sind und was wir so in den nächsten Stunden vorhaben, aber es geht eben um noch mehr. Grundsätzlich, woher und wohin? Und wenn diese Fragen beantwortet werden, dann können wir auch die Frage beantworten, die Gott nach dem Sündenfall Adam gestellt hatte. Die erste Frage war, Adam Ayeka, Adam, wo bist du? Dann können wir auch eine Standortbestimmung machen, wenn wir sehen, woher wir kommen, wohin wir gehen, wo wir jetzt stehen. Also das nur als kurze Einführung, bevor wir jetzt die ersten Verse der Bibel zusammen lesen. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Ve-ha-aretz hayta tohu va-vohu ve-choshech al penei tohom ve-ruach Elohim rachefet al penei ha-mayim. Ve-yomer Elohim yehi or, ve-yehi or. Und jetzt noch auf Deutsch. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Übrigens im Hebräischen 7 Wörter und 4x7 Buchstaben. Und die Erde wurde wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Bis dahin habe ich gelesen auf Hebräisch und jetzt gehen wir gleich weiter. Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis, Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Zunächst bis hierhin. Die Bibel sagt uns, dass Gott die Welt in 6 Tagen gemacht hat. Das wird auch im Dekalog, in den 10 Geboten, 2. Mose 20, nochmals ausdrücklich in Verbindung mit dem Sabbatgebot erwähnt. Dort wird gesagt, dass der Israelit 6 Tage in der Woche arbeiten soll und am 7. Tag soll er ruhen, denn, wird erklärt, der Herr hat in 6 Tagen Himmel und Erde gemacht. Also da wird die Arbeitswoche, die normale Arbeitswoche, wird der Schöpfungswoche gegenübergestellt. Und daraus folgt eigentlich, wenn man einfach normal einen Bibeltext liest, dass eben die Schöpfungswoche eine normale Schöpfungswoche war, was den Zeitrahmen anbetrifft. Ebenso wie eine Arbeitswoche. Gott hat es so gemacht. Und zwar stellt sich jetzt die Frage, wo beginnt das genau mit dem ersten Tag? Schon in Vers 1 oder erst in Vers 3? Nun, es ist ganz klar, ab Vers 1. Wenn es heißt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das entspricht 2. Mose 20, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Da beginnt der erste Tag. Bereshit, im Anfang. Was war davor? Es war nichts. Es gab kein Weltall. Das war der Moment, wo das Weltall in Erscheinung trat. Nicht wahr? In der Evolution lehrt man heute, dass die Welt einen Anfang hat. Das ist eigentlich eine neuere Sache. Erst seit den 1950er Jahren ist das Urknallmodell zum Standardmodell avanciert. Aber vorher haben die Materialisten und die Atheisten in der Sowjetunion, die haben doch ständig behauptet, die Materie ist ewig. So ein Unsinn. Man hat gemerkt, das geht ja gar nicht. Der erste und der zweite thermodynamische Hauptsatz der Physik verbietet es, dass die Natur ewig ist. Ich will ganz kurz erklären, warum. Der erste Satz ist der Energieerhaltungssatz. Den lernt man schon auf dem Gymnasium. Und der besagt ganz einfach, die Menge der Energie im geschlossenen System bleibt immer gleich. Das tönt so unverdächtig. Es steckt sehr viel dahinter. Das Universum wird ja gesehen als ein geschlossenes System. Und die Aussage dieses Satzes ist, es gibt immer nur die Menge Energie, die es gibt. Es entsteht nicht plötzlich aus dem Nichts neue Energie. Es gibt nur das. Also dieser Satz bedeutet, überall wo Naturwissenschaftler heute Forschung betreiben, stellen sie fest, heute geschieht keine Schöpfung. Es gibt nur die Energie, die es gibt. Gut. Und der zweite Satz sagt, aber die Menge der Energie, die man für nützliche Arbeit einsetzen kann, die nimmt kontinuierlich ständig ab. Das heißt, die Sonne hat eine bestimmte Menge Energie, aber die brennt einmal aus, so wie jede Kerze einmal ausbrennt. Natürlich, die Energie wird nicht vernichtet. Das wird umgewandelt in Wärmeenergie und so weiter. Aber die zur nützlichen Arbeit zur Verfügung stehende Energie nimmt ständig ab. Das heißt, das ganze Weltall kann man mit einer Batterie vergleichen. Die ist mal voll am Anfang und dann kommt der Zeitpunkt, wo sie mal leer ist. Da ist alles ganz unten. Und nun ist es aber mit dem Weltall noch nicht so. Es ist noch nicht ganz unten. Unsere Sonne und auch die anderen Sterne, die sind noch nicht ausgebrannt. Aber es ist auf dem Weg dahin. Und daraus folgt, das Weltall muss einen Anfang haben. Das hat sehr große Bauchschmerzen bereitet, vielen Astronomen, atheistischen Astronomen, dass sie das schlucken mussten. Es gibt einen Anfang. Und nun, in der Urknalltheorie, wo man Gott ganz bewusst auf der Seite lässt, auf die Seite schiebt, da sagt man also ganz am Anfang, die sagen dann vor 13,7 Milliarden Jahren, da gab es nichts. Es gab nichts. Und plötzlich aus dem Nichts, in einem unbeschreiblich kleinen Punkt, sei plötzlich die Energie und die Materie entstanden. Und dann habe sich der Raum plötzlich von diesem kleinsten Ursprung in alle Seiten ausgedehnt. Das sei dann der Urknall gewesen. Also nach dieser Lehre wären wir alle Splitter des Urknalls, weil das Weltall, also der Raum, habe sich geöffnet und öffne sich auch heute noch weiter. Aber dann wurde klar, also es gab einen Anfangspunkt, da war nichts und plötzlich aus dem Nichts ist alles entstanden. Und das ohne Gott. Das sieht man die Torheit. Da haben doch die Atheisten ständig über uns Christen gelacht und gesagt, was ihr glaubt an eine Schöpfung aus dem Nichts, an eine Creatio ex nihilo. Wir können alles erklären mit den Naturgesetzen, die da sind. Und jetzt muss man zugeben, nein, wir können das nicht. Am Anfang geht das mit den Naturgesetzen nicht. Und die glauben wirklich an die Entstehung aus dem Nichts durch das Nichts. Das erinnert mich an den Schöpfungsbericht der alten Ägypter. Der heliopolitanische Schöpfungsbericht beginnt mit dem Sonnengott Re, der auch den Namen hat, der von selbst entsteht. Der Sonnengott habe sich selbst erschaffen. Stellen Sie sich vor, was für ein Wahnsinn, was für ein Unsinn. Jemand erschafft sich selbst. Aber genau so denken die. Die Natur sei quasi aus dem Nichts durch niemanden ins Dasein gekommen. Aber die Bibel erklärt uns, im Anfang schuf Gott den Himmel, das Weltall und die Erde als Planet. Wir lesen aus Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Nun, in Römer 1, Vers 20 steht, dass der Mensch durch seinen Verstand, wirklich, es steht durch seinen Verstand, erkennen kann, noeo auf Griechisch, durch seinen Verstand erkennen kann, dass hinter der Schöpfung ein Schöpfer steht. Der Verstand zwingt uns dazu, dass hinter dieser ganzen komplizierten Ordnung des Weltalls, der ganzen Schöpfung, da muss es einen Planer haben. Und nun könnte man sagen, warum steht dann hier, durch Glauben verstehen wir, wenn man es durch den Verstand kann. Nun, durch den Verstand kann man erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Zum Beispiel Ludwig van Beethoven hat gesagt, es war nicht das zufällige Zusammentreffen der Atome, das die Welt erschuf, sondern er erklärt ganz klar, es muss einen Schöpfergott geben. Er wusste, eine Fünfte von Beethoven, das kann man nicht durch zufälliges Kritzeln während Millionen von Jahren auf dem Notenpapier entstehen lassen, da braucht es einen Planer. Aber was ist eine Fünfte von Beethoven im Vergleich zur Schöpfung? Ein Nichts. Und der Verstand zwingt uns dazu, es gibt einen Schöpfer, aber wir wissen mit dem Verstand nicht, wie der Schöpfer das gemacht hat. Nämlich, dass es durch sein Wort geschehen ist. Wir haben gelesen, und Gott sprach, es werde Licht. Und immer weiter heißt es im Schöpfungsbericht, und Gott sprach. Und hier heißt es, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Das können wir nur wissen durch die Offenbarung der Bibel, wie das geschehen ist. Und darum brauchen wir die ersten 11 Kapitel, die uns wirklich zeigen, wie alles ins Dasein gekommen ist. Und dann, so dass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Also das, was sichtbar da ist, ist vorher ein Nichts gewesen. War nicht ein Erscheinendes. Gott hat aus dem Nichts alles erschaffen. Wie in Römer 4 auch sagt, Römer 4 spricht von dem Gott, der das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Darum, das ist so erhaben, wenn wir lesen 1. Mose 1, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Mose beginnt jetzt nicht mit einer Erklärung, woher kommt Gott oder irgendwelche solche, mit solchen Fragen, sondern einfach selbstverständlich, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und nun kommt ein Übersetzungsproblem in Vers 2. Und die Erde, übersetzen die meisten, war wüst und leer. Aber das hebräische Wort Hayda kann bedeuten war oder wurde. Und so kann man übersetzen mit Fug und Recht, und die Erde war wüst und leer. Und es ist grammatikalisch einwandfrei, wenn man übersetzt, und die Erde wurde wüst und leer. Tohu wa wohu, Wüstheit und Leerheit. Nun, haben sich viele gefragt, ist das der Moment, wo Satan gefallen ist? Wo dieser einst vollkommene Engelfürst, Jesaja 14, Vers 12 und folgende, Hesekiel 28, Vers 12 und folgende, gefallen ist? Denn wir lesen ja bereits dann in 1. Mose 3, im Zusammenhang mit dem Sündenfall, dass der Versucher schon existierte. Wann ist der Versucher eben durch Fall, durch den Sündenfall in der Engelwelt entstanden? Nun, wir können das ganz genau beantworten anhand von 1. Johannes 3, Vers 8. Dort steht, der Teufel sündigt von Anfang an. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Wenn man das auf Hebräisch zurückübersetzen würde, von Anfang an, dann würde das heißen Mereshit. Aber die Bibel beginnt mit Bereshit, im Anfang. Und so haben wir die Antwort, tatsächlich, da ganz im Anfang ist der Sündenfall Satans geschehen. Aber wir können noch genaueres sagen, Gott hat uns ja nicht nur das erste Buch Mose gegeben. Er hat uns eine vollständige, in sich geschlossene Offenbarung gegeben, durch die Bücher von 1. Mose bis Offenbarung. In Hiob 38 lesen wir über den Anfang der Welt. Gott stellt Hiob die Frage, im Blick auf die Erde, wer hat ihre Maße bestimmt? Bestimmt, dass sie also ungefähr 40.000 Kilometer Umfang haben soll. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt? Und wer hat über sie die Messschnur gezogen? In was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Nun, hier werden die Engel bereits erwähnt. Die waren schon da, als Gott die Erde erschaffen hatte. Also, wenn wir also lesen, im Anfang schuf Gott den Himmel, oder es ist ein Mehrzahlwort, Shamayim, die Himmel erschuf, dann umfasst das eben bereits das Universum und auch der Himmel im Jenseits mit den Engeln. Gott hat sie erschaffen und dann hat er die Erde erschaffen, alles am ersten Tag. Und dann haben die Engel das gesehen, als Gott den Eckstein legte. Der Eckstein ist ja immer der erste Stein, nachdem sich dann alle anderen Steine eines Gebäudes ausrichten. Und so hat Gott also offensichtlich zuerst das Erdinnere, von dem wir annehmen, dass es fest ist, metallisch, gebildet und dann alle anderen Schichten und Mantel darum herum, bis dann oben die bis zu den höchsten Mantel, hat er danach erst erschaffen. Und dann wollte einer der Engel sein wie Gott und wurde gestürzt und wurde zum Satan. Und in Jesaja 14, Vers 12 und folgende lesen wir, dass er zur Erde geschmettert wurde, zur Erde gefällt. Und nun erklärt sich in Vers 2, und die Erde wurde, tohu wa wohu. Ich habe auf dem Skript angegeben. Da steht ja viel mehr, als was wir in diesen zwei Vorträgen jetzt durchnehmen können. Aber da steht auch der Verweis auf Jeremia 4, Vers 23. Dort wird das Gericht über Israel prophetisch erwähnt und dann heißt es, und siehe, Tohu wa wohu. Das verwüstete Land, Tohu wa wohu. Da kommt plötzlich dieser markante Ausdruck aus 1. Mose 1, Vers 2 wieder auf. Das ist wie in der Musik, nicht wahr? Wenn ein Leitmotiv wiederkommt, das ist bewusst, um die Verknüpfung zu einer früheren Szene herzustellen. Wenn das Leitmotiv wiederkommt, ah, wie man erinnert, Jeremia 4, 23, Tohu wa wohu. Ah, die Verwüstung der Erde ganz am Anfang. Und dann lesen wir, Finsternis war über der Tiefe. Und das hebräische Wort für Tiefe, Tehom, bezeichnet also Wassermengen im ozeanischen Umfang. Und wir werden gleich sehen, die Erde war am Anfang ganz von Wasser bedeckt. Das Festland erscheint ja erst am dritten Tag. Also Finsternis über der Tiefe, Wüstheit und Leere, das sind alles negative Ausdrücke, auch sonst in der Bibel. Und dann heißt es, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Dieses Wort schweben, das hier genutzt wird, kommt nur dreimal vor in der Bibel. Noch einmal in den fünf Büchern Mose kommt es vor in 5. Mose 32. Und dort geht es um einen Adler, der über dem Nest der Jungen schwebt, schützend über den Jungen ist. Und da haben wir den Geist Gottes, der sich quasi schützend über die verderbte, verwüstete Erde stellt. Und dann greift Gott ein, aber immer noch am gleichen Tag. Und da sehen wir, ich habe das ja auch erwähnt auf dem Skript, die sogenannte Gap Theory, die Lückentheorie, die können wir vergessen. Die kam im 19. Jahrhundert auf. Besonders prominent war damals Thomas Chalmers und auch William Kelly, obwohl ein bewährter und ganz bedeutender präziser Bibelausleger, aber der hat leider die auch übernommen. Und da hat man unter dem Druck der aufkommenden Evolutionslehre gesucht, wo könnte man Millionen von Jahren unterbringen. Ah ja, da gibt es ja den Fall des Satans und es wird dann nicht gesagt, wie lang das wüst und leer war. Und danach unbestimmter Zeit kam eben das Wiederherstellungswerk Gottes in den weiteren Versen. Und so haben wir gedacht, könnte eventuell in Vers 2 da der Raum vorhanden sein, um Millionen von Jahren unterzubringen. Geologische Umwälzungen auf der Erde. Aber das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, weil die Bibel uns sagt, Gott hat die Welt in 6 Tagen, Himmel und Erde, gemacht. Und nicht in 6 plus ein paar Millionen Jahre. Also, es war alles am gleichen Tag, aber in diese Finsternis hinein lässt Gott sein Licht leuchten. Es werde Licht und es war Licht. Es wurde Licht. Woher kam dieses Licht? Die Sonne gab es noch nicht. Die kommt erst am vierten Tag. Den Mond gab es auch noch nicht. Die Sterne, die man hätte sehen können von der Erde aus, auch nicht. Woher kommt dieses Licht? Nun, wir wissen das zum Beispiel aus der Bekehrungsgeschichte von Saulus vor Damaskus. Es war um die Mittagszeit. Die Sonne war auf dem höchsten Stand, so heiß, dort im Nahen Osten. Ich bin gerade am Sonntag aus dem Nahen Osten zurückgekehrt, also ich kann was sagen über die Hitze dort. Und dann sagt Paulus in seiner Bekehrungsgeschichte, Apostelgeschichte 9, 22 und 26, ich sah, O König, ein Licht vom Himmel her, das den Glanz der Sonne übertraf. Das war das Licht aus der Gegenwart Gottes. In 1. Timotheus 6, Vers 16 lesen wir davon, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Und aus der Gegenwart Gottes In Daniel 2 heißt es, bei ihm wohnt das Licht, kam dieses Licht in die Finsternis hinein. Und jetzt verstehen wir auch, warum im Neuen Testament zwischen dem ersten Schöpfungstag und der Wiedergeburt, der Bekehrung, eine Parallele gezogen wird. In 2. Korinther 4 Vers 3 steht, wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Welt den Sinn oder die Gedanken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Und jetzt kommt es in Vers 6. Denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Also der Gott, der befohlen hat, dass aus der Finsternis Licht leuchten soll, Jehi Or, und es werde Licht, und es ward Licht, dieser Gott ist es, der in unsere finsteren Herzen mit dem Evangelium hineingeleuchtet hat. So wie bei Paulus auch sichtbar, physikalisch sichtbar, dieses Licht vom Himmel kam und er sich dann bekehrte. Also hier ist ganz klar eine Verbindung. Und nun geht das Ganze auf. Der erste Vers beschreibt Gottes vollkommenes Schöpfungswerk. Im Anfang schuf Gott die Himmel, in der Mehrzahl, eben das Universum und das Jenseits und die Erde. Und die Erde wurde wüst und leer. Und so sind auch wir Menschen ursprünglich von Gott vollkommen erschaffen worden, wie das Prediger 7 sagt. Er hat den Menschen gerade geschaffen, sie aber haben viele Ränke gesucht. Der Mensch ist von Gott abgefallen. Adam und Eva, unsere Voreltern, sie haben sich abgewendet und mit ihrer Wegwendung von Gott ist die ganze Menschheit in die Finsternis hineingekommen. Und man kann es manchen Menschen sogar richtig eindrücklich in den Augen ablesen, dieses Tohu Wabohu, Wüstheit und Leere, Finsternis und diese Abgründe der Tiefe. Aber dann ist der Geist Gottes da und er wirkt. Wie der Herr Jesus sagt in Johannes 16, dass der Heilige Geist kommt und er wird die Welt überführen von Sünde. Und wenn der Mensch dann so vom Geist Gottes berührt, gezogen, Buße tut und sich bekehrt, dann kommt das Licht des Evangeliums in das finstere Herz hinein. Es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Jetzt könnte man sich denken, ja, was heißt scheiden? Hivdil auf Hebräisch kann im wörtlichen Sinn verstanden werden. Also da müsste man denken, zuerst war irgendwie so ein Zwischending, so Dämmerung zwischen Licht und Finsternis. Und Gott habe dann geschieden. Ganz klares Licht, ganz klare Finsternis. Das ist aber nicht der Sinn. Hivdil kann auch begrifflich trennen bedeuten. Und hier haben wir es so. Und Gott nannte das Licht Tag. Also er gab dem Hellen, teilte den Begriff Yom auf Hebräisch zu, Tag. Und der Finsternis gab er den Begriff Laila, Nacht. Also Gott hat ganz klar begrifflich zwischen Licht und Finsternis getrennt. Und damit gibt er uns in der Schöpfung schon die Grundlage, dass wir auch stets begrifflich zwischen Licht und Finsternis im physikalischen wie im übertragenen Sinn unterscheiden müssen. Und in Jesaja 5 wird gewarnt, wehe, die Licht zu Finsternis machen, Finsternis zu Licht. Ein großes Problem der heutigen Zeit, dass das Böse gut geheißen wird und verherrlicht wird und das im Film zum Beispiel, und umgekehrt. Und hier lernen wir, Gott ist ein Gott, der klar begrifflich trennt. Und die Begriffe bedeuten das, was er meint. Licht ist Tag, Nacht, Finsternis ist Nacht. Und dann kommt der zweite Tag. Es wird eine Ausdehnung inmitten der Wasser und sie scheide die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, welche unterhalb der Ausdehnung, von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es war also. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Hier ist wieder auch ein Begriff, der geklärt werden muss, damit man genau versteht, was der zweite Tag bedeutet. Was ist das Ausdehnung? Andere Übersetzungen haben Feste. Hebräisch Rakia kommt von dem Verb Rakka, das heißt dünn schlagen, breit schlagen. Und Rakia meint dann etwas, das ganz dünn und weit ausgebreitet ist. Und das ist eine wunderbare Beschreibung der Atmosphäre, des Lufthimmels. Denn danach wird diese Ausdehnung wird genannt Shamayim, Himmel. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Jetzt haben wir schon drei Himmel. Im ersten Vers den Himmel des Jenseits mit den Engeln und den Himmel des Diesseits, das Weltall. Und jetzt haben wir einen Lufthimmel. Nicht wahr? Das, was wir als blauer Himmel sehen, das Blau kommt ja von der Atmosphäre, von der Luft her, das ist eben dieser Himmel hier am zweiten Schöpfungstag. Und tatsächlich spricht ja Paulus in 2. Korinther 12 davon, wie er entrückt worden ist in den dritten Himmel. Und diesen dritten Himmel nennt er das Paradies. Also die ganze Sache mit sieben Himmeln, das ist heidnisch, das kann man vergessen. Aber die Bibel lehrt, dass es drei Himmel gibt. Und eben der Lufthimmel wird da erschaffen. Aber dann hat Gott eine Scheidung gemacht zwischen Wasser unterhalb, wir haben schon gesehen, die Tiefe bedeckte die ganze Erde. Und dann hat Gott große Wassermengen genommen und hat sie als Wolken gebildet. Und damit hat Gott diesen wunderbaren Wasserkreislauf eingeführt. Und dieser Wasserkreislauf ist ja fantastisch. Der wurde erst im 17. Jahrhundert von Forschern entdeckt, dass nämlich das Wasser, das von den Wolken ausregnet, das geht in die Flüsse, zum Teil ins Grundwasser, und die Flüsse gehen dann wieder ins Meer, und im Meer verdunstet das wieder, steigt wieder auf als Wolken, und solche Wolken kommen auch wieder über das Festland, regnen wieder aus, und so entsteht ein Kreislauf. Dieser Kreislauf wird in verschiedenen Bibelstellen in allen Details beschrieben. Zum Beispiel Prediger 1, da sagt Salomo, die Flüsse gehen in das Meer, und das Meer wird nicht voll. Dahin, wo die Flüsse gehen, dahin gehen sie immer wieder. Und in Hiob wird auch beschrieben, wie die ganze Verdunstung geschieht, wie das Wasser wieder aufsteigt und zu Wolken wird. Und in anderen Stellen wird davon geschrieben, wie diese Wolken dann wieder ausregnen. Der ganze Kreislauf. Und diese Forscher im 17. Jahrhundert, die haben zum ersten Mal festgestellt, dass die Menge des Wassers, das regnet, und die Menge, die verdunstet, dass die im Gleichgewicht ist. Ist absolut fantastisch. Und das hat Gott am zweiten Schöpfungstag so gemacht. Ja, und dann kommt der dritte Schöpfungstag. Es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort. Und es werde sichtbar das Trockene. Und es war also, und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Jetzt erschafft Gott das Festland. Übrigens, das Trockene, Hebräisch Yabasha, das ist auch heute im modernen Hebräisch der normale Ausdruck für das Festland. Für uns als deutsche Leser mutet der Ausdruck so fremdartig an, das Trockene, das ist der normale Ausdruck auf Hebräisch für Festland. Ja, also, was geschieht hier? Der Ozeanboden wird aufgefaltet, nicht in Millionen von Jahren, der Schöpfer braucht nicht speziell viel Zeit. Das war ja auch so, als der Herr Jesus, der Sohn Gottes, im Johannesevangelium beschrieben, zum ersten Mal ein Wunder tat und so seine Herrlichkeit offenbarte, wie Johannes 2 sagt. Was hat er gemacht? Er hat aus Wasser Wein gemacht. Aber dieser Spezialist für die Nahrung und für das Getränk an der Hochzeit, der hat gekostet und hat gesagt, nein, das geht doch nicht. Den besten Wein bringt man da am Schluss des gegen Schluss des Festes, den bringt man doch am Anfang. Und er ist ganz entsetzt, denn er denkt natürlicherweise, das ist ein alter Wein und hätte auch weiterdenken können, da mussten mal diese Trauben gepflanzt werden, gepflegt werden, dann geerntet werden, gepresst werden, dann gelagert werden und das ist dann erst der Anfang der eigentlichen Geschichte, nicht wahr? Aber in Wirklichkeit ist alles ohne Zeit geschehen. Also der Schöpfer kann Dinge erschaffen, die aussehen, als würden sie Zeit benötigen. Aber sie benötigen keine Zeit. Ich weiß, wir sind noch nicht so weit, aber am sechsten Tag stellen wir uns vor, 5 Minuten nach Erschaffung Adams. Wir würden ihn irgendwo sehen hinter dem Gebüsch von Weitem. Ich denke, wahrscheinlich so ein 20-jähriger Mann. 5 Minuten alt. Der wurde nicht als Baby erschaffen. Wurde auch nicht als Embryo erschaffen. Sondern, also mit Baby meine ich das schon geborene Kind, mit Embryo meine ich das Kind im Mutterleib, ja? Damit wir uns richtig verstehen, ist ein richtiges Kind. Ja, aber Gott braucht nicht diese Zeit. Oder wären wir spazieren gegangen im Garten Eden, am sechsten Tag, die Bäume. Ach, das wäre interessant gewesen, ein paar davon umzuhauen und die Baumringe zu zählen. Ja, aber die waren gerade erst erschaffen worden. Gott braucht die Zeit nicht, aber wenn er erschafft, kann es sein, dass das Weltall nach Alter aussieht. Ich dachte, da kommt doch ständig die Frage, ja, wie ist das mit diesen Distanzen im Weltall? Die weitest entfernten Galaxien, 13 Milliarden Jahre, Lichtjahre. Ja gut, das ist keine Zeitangabe. 13 Milliarden Lichtjahre bedeutet, theoretisch würde das Licht mit seiner Geschwindigkeit von 300.000 Kilometer pro Sekunde 13 Milliarden benötigen, um von diesen weitest entfernten Galaxien, die man bisher gesehen hat, mit dem Hubble-Teleskop, bis zu uns unterwegs sein. Theoretisch. Aber für Gott braucht diese Zeit nicht, weil er hat es alles erschaffen. Ach, sehen wir, es gibt Entspannung. Das sind alles gar keine wirklichen Probleme. Und ich könnte das Ganze übrigens noch ein bisschen komplizierter machen. Aber nur so andeutungsweise für die das vielleicht effektiv ein Problem sein könnte. Albert, besser bekannt als Albert Einstein, hat uns ja so schön am Anfang des 20. Jahrhunderts erklärt, dass Zeit ein relativer Begriff ist. Das heißt, die Zeit ist abhängig von Geschwindigkeit, ist auch abhängig, also wenn man mit fast Lichtgeschwindigkeit fliegt, dann vergeht fast keine Zeit mehr. Und dann ist es auch abhängig von der Anziehungskraft und noch weiters. Und das führt dazu, dass im Weltall die Zeit nicht überall gleich verläuft. In den schwarzen Löchern im Weltall, da ist die Zeit praktisch gegen Null gebremst. Und natürlich, die Bibel beschreibt die Zeit, wie sie auf Erden war. Das waren 6 Tage. Aber das heißt nicht, dass in anderen Teilen des Weltalls, wenn man dort mit einer Uhr messen würde, relativistisch ganz andere Zeiten hervorkämen. Das nur so nebenbei. Ja gut, wir haben noch ein paar Minuten bis zur Pause. Und da wollen wir doch noch ein bisschen weiterkommen. Der vierte Tag, Vers 14. Nein, ich habe noch vergessen. Beim dritten Tag eben das Festland entsteht. Und dann lässt Gott Gras hervorsprossen, dann Kraut und schließlich Fruchtbäume, die Frucht bringen. Also 3 Stufen werden unterschieden. Das kleine Gras, dann Kräuter, die schon größer werden können, und dann die Bäume, die Fruchtbäume. Und dann eben der vierte Tag. Vers 14, und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und es war also. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und so weiter. Nun entstehen die von der Erde aus sichtbaren Himmelskörper. Sonne, Mond und Sterne. Übrigens, die Sterne, die wir von Auge sehen können, als Einzellichtpunkte, die gehören alle zu unserer Galaxie. Nicht wahr? Die Erde und die Sonne, die Planeten, die gehören ja zu einem riesigen Ordnungssystem, zu einer Sterneninsel, die eben eine Galaxie, die sich so um ein Zentrum dreht. Sie umfasst etwa 200 Milliarden Sonnen. Aber weil die so weit weg sind, sagen wir nicht Sonnen, sondern Sterne. Aber mit unseren Augen sehen wir nur Sterne, die zu dieser Galaxie gehört. Aber heute wissen wir, dank diesen tollen Fernrohren, die in der Zwischenzeit entwickelt worden sind, dass im bis heute sichtbaren Universum, was man mit Hubble sehen konnte, dass es da etwa 100 Milliarden Galaxien gibt, je im Durchschnitt 100 Milliarden Sternen. Aber dann, das Ende haben wir nicht gesehen. Es kommt keine Mauer danach, oder? Das war das, was man bisher gesehen hat. Aber ich will sagen, das, was hier beschrieben wird, ist das, was sichtbar ist. Das heißt also nicht, dass Gott am vierten Tag alle Galaxien erschaffen hätte. Denn das ist wohl schon enthalten im ersten Vers. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Aber jetzt geht es um das, was von der Erde aus sichtbar ist, von Auge. Und übrigens gibt es noch eine kleine Lichtwolke von Deutschland aus zu sehen. Und das ist der Andromedanebel. Das ist nochmals eine Galaxie mit etwa 100 Milliarden Sternen. Also es war immer so, dass man unzählbare Sterne sehen konnte. Und nicht etwa, wie man meint, von Auge für 3000. Die Bibel hat immer gesagt, man kann es nicht zählen. Die Wissenschaft hätte früher gesagt, nein, ungefähr 3000. Die Bibel sagt, man kann es nicht zählen. Und wenn man es zählen könnte, würde Gott Israel definitiv aufgeben. Jeremia 31. So gewiss wird gesagt, es kann nicht gezählt werden. Und so ist es. Und von Südafrika aus kann man noch zwei Lichtwolken sehen. Die große und die kleine Magellanische Wolke. Das sind nochmals Galaxien mit etwa je 100 Milliarden Sternen. Aber vom Rest sieht man nichts. Das kam erst mit den großen Teleskopen ans Licht. Ja, also der vierte Tag, interessant. Gott erschafft die Sonne erst am vierten Tag, nicht am ersten. Man kann sich fragen, warum? Weil Gott in allem, was er tut, uns etwas lehren will. Und damit lehrte er Israel und damit alle Völker, die Sonne ist kein Gott. Den Sonnengott, den gibt es nicht, der sich angeblich selber erschaffen hat. Das ist nur eine Leuchte, die Gott sekundär gemacht hat. Er bräuchte sie gar nicht. Die Welt würde funktionieren, auch ohne Sonne. Dann wäre einfach das Licht aus der Gegenwart Gottes da. Aber Gott hat es geschaffen, weil er es so haben wollte. Aber das ist nichts, das man irgendwie verehren könnte und sollte. Der Mond auch nicht und die Sterne auch nicht. Und dann kommt der fünfte Tag, aber das machen wir nach der Pause. Jetzt eine Viertelstunde Pause. Wir sind beim vierten Schöpfungstag stehen geblieben und gehen nun gleich weiter zum fünften. Ich habe angetönt, dass die Galaxien, die man von der Erde aus nicht sehen kann mit bloßem Auge, dass die eigentlich schon im ersten Vers erschaffen worden sind. Ein Hinweis darauf finden wir wiederum in Jesaja 14, wo ab Vers 12 der Fall des Satans beschrieben wird, als böser Geist, der hinter dem König von Babylon, der Endzeit, steht. Und da wird von dem Satan gesagt, wie er plant, er wolle sich erheben über die Sterne Gottes und seinen Thron erheben über die Sterne Gottes und sich gleich machen dem Höchsten. Und da werden die Sterne Gottes schon erwähnt. Also Das zeigt, dass die Engel eben im Weltall auch Bewegungsmöglichkeiten haben, die unsere menschlichen Möglichkeiten übersteigen. Aber dort haben wir also schon einen Hinweis auf diese Sternenwelt. Aber in 1. Mose 1, beim vierten Schöpfungstag, geht es ganz ausdrücklich um das, was von der Erde aus sichtbar ist. Denn diese Himmelskörper sind da, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Sie sollen sein zu Zeichen, zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und das ist alles anhand der sichtbaren Himmelskörper wie Sonne, Mond und Sternen möglich. Also, der fünfte Schöpfungstag, da finden wir die Erschaffung der Tiere im Wasser und in der Luft. Und ausdrücklich werden dann noch die Seeungeheuer erwähnt. Also ganz mächtige Tiere, wie zum Beispiel der Leviathan, der in Hiob 41 so eindrücklich beschrieben wird. Die Beschreibung passt auf eine Art Masosaurier aus der Familie der auf einen Plesiosaurus aus der Familie der Moment, ich gebe die Stelle genau an. Ja, oder ein Tylosaurier aus der Familie der Masosaurier. Und es ist nämlich so, Leviathan heißt einfach im Hebräischen der Gewundene. Es gibt Übersetzungen, die haben das mit Krokodil wiedergegeben. Das ist aber falsch, denn der Leviathan wird dort beschrieben als ein Tier, das man nicht jagen kann. Aber das Krokodil wurde auch im Altertum schon gejagt. Also diese Ledertaschen, das war schon früher ein Problem. Ja, und so hat also Gott auch diese Tiere erschaffen, aber natürlich auch die Säuger im Meer, die Walfische. Ich war letztes Jahr mit einem Teil der Familie auf Walfischexpedition da im St. Lawrence River. Da kommen sie vom Ozean, vom Atlantik her, kommen sie rein. Da haben die Weißwale gesehen, ganz nahe. Und dann die Minkwale. Also das sind ganz erstaunliche, eindrückliche Tiere, die eben von Gottes Schöpfungsweisheit sprechen. Und vor ein paar Tagen noch war ich im Roten Meer und bin getaucht mit Delfinen. Das sind ja auch Walfische. Also fantastisch, wenn man diese Tiere anschaut. Und die sehen aus wie Fische, ja? Aber trotzdem sind es Säugetiere. Und die Evolutionisten, die glauben im Ernst, diese Fische hätten sich entwickelt, also diese Fische, die sagen, das sind keine Fische, diese Tiere hätten sich entwickelt aus Landtieren, die wieder zurückgegangen seien ins Wasser. Und plötzlich sehen die so stromlinienförmig aus wie die anderen Fische. Also völlig unabhängig, rein zufällig hätte sich wieder das Gleiche so entwickelt. Und wenn man sieht, mit welchem Tempo die durch das Wasser sausen können, mit nur kleinen Bewegungen, und es ist fantastisch. Also das wünsche ich jedem, solche Erlebnisse. Ja, also das war die Erschaffung der Tiere im Wasser und eben auch die Tiere in der Luft, die Vögel und alles, was im Luftraum lebt. Dann kommt der sechste Tag und da haben wir zuerst die Erschaffung der Landtiere und schließlich als Krönung die Erschaffung des Menschen. Das ärgert ja die Evolutionisten, wenn man spricht von Menschen als die Krönung der Schöpfung. Aber das ist so widersprüchlich. In der Evolutionslehre wird der Mensch eigentlich vergottet. Denn er wird dargestellt als das Allerhöchste, was es überhaupt gibt. In einer Evolution, ja? Von nichts über etwas bis hinauf. Und damit nimmt der Mensch die höchste Stellung, die es überhaupt gibt, ein. Gott wird ausgeklammert. Und damit wird der Mensch letztlich als Höchstes hingestellt, als Gott. Das ist übel. Aber die Bibel zeigt uns, der Mensch ist, was diese Schöpfung anbetrifft, da ist er die Krönung, aber er ist erschaffen als ein Diener Gottes. Und da ist es so schön, in 1. Mose 1, Vers 27 heißt es, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Also hier haben wir dreimal in diesem Text im Zusammenhang mit dem Menschen das Wort erschaffen. Auf Hebräisch bara. Wir haben das zum ersten Mal gefunden in Vers 1. Im Anfang schuf bara Gott die Himmel und die Erde. Das völlig Neue war hier die Entstehung der Materie, aus dem Nichts. Und dann zweites Mal kommt es vor im Zusammenhang mit dem Belebten in Vers 21. Und Gott schuf bara die großen Seeungeheuer. Da kommt also auch das beseelte Leben dazu, das mehr ist als nur reine Materie. Und jetzt hier kommt eben das Leben mit einem Geist, der die Fähigkeit hat, Gott zu erkennen. Der Geist des Menschen kann forschen, denken und Gott erkennen, was das Tier nicht hat. Dem Tier wird seelisches Leben zugesprochen in der Bibel, ganz klar. Denn jedes Mal, wenn es hier heißt, lebendige Wesen, zum Beispiel Vers 21, ist es auf Hebräisch Nefesh, Seele, lebendige Seelen. Aber jetzt da, wo Gott den Menschen erschafft mit seinem Geist, da heißt es dreimal bara, 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 Gott erschuf. Übrigens, im Deutschen benutzen wir das Wort schaffen, schöpfen oder Schöpfer, sowohl für Gott als auch für die Menschen. Ein Komponist wird als Schöpfer seines Werks beschrieben, aber im Hebräischen ist Bore, Schöpfer, nur für Gott möglich. Und damit wird auch der deutliche Unterschied gemacht in dem, was, wenn Gott erschafft oder schafft, und dem, was der Mensch macht. Das ist doch von grundsätzlichem Unterschied. Und der Mensch kann immer nur schaffen mit dem, was vorhanden ist. Aber Gott kann das nicht sein, der rufen, wie wenn es da wäre. Ja, und dann bekommt eben der Mensch den Auftrag, über die ganze Natur zu regieren. Nicht als Tyrann darüber in eigenmächtiger Art zu verfügen. Das hebräische Wort für regieren ist ein sehr positives Wort. Das ist also der, kann man sagen, der Schöpfungsauftrag, der eben auch die Nachhaltigkeit, die berücksichtigt werden muss, wenn die Ressourcen der Erde benutzt werden, mit einschließt. Und dann haben wir gelesen ausdrücklich, Gott erschuf den Menschen, Mann und Frau schuf er sie. Wörtlich im Hebräischen männlich und weiblich. Da sehen wir, Gott hat die Geschlechter erschaffen. Das ist, sagen, ja, völlig selbstverständlich. Nein, das ist nicht selbstverständlich. Denn sogar auf höchster EU-Ebene wird heute im Zusammenhang mit dem Gender Mainstreaming wird daran gearbeitet, dass diese Unterscheidung aufgehoben wird. Dass man sagt, Mann und Frau sein, das ist nur eine soziale Konvention. Das sind nur so gewisse Formen, die im Laufe der Zeit sich eingebürgert haben. Die kann man aufbrechen und völlig verändern. Und man kann auch die Verschiebung machen von einem Geschlecht zum anderen. Das sind so üble Dinge. Aber darum ist es wichtig, dass wir immer zurückgehen zum Anfang und sehen, so schlicht wird das gesagt, Gott schuf den Menschen, männlich und weiblich schuf er ihn. Und dann sind all die Fragen, wie soll man sich als Mann kleiden, wie als Frau kleiden, die werden automatisch aus der Schöpfungsordnung geklärt. Man muss weiblich aussehen als Frau, mit Freuden Frau sein. Man muss männlich aussehen als Mann. Und dann ist es, da werden so viele Dinge werden von selbst geklärt. Und dann sehen wir da am sechsten Schöpfungstag, Gott schafft einen Mann und eine Frau und fügt die zusammen, gibt ihnen auch einen Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch. Also da sehen wir, wie Gott der Erfinder der Ehe ist. Das sind ja alles Dinge, die die Neomarxisten seit 50 Jahren versuchen, wenigstens 50 Jahren versuchen zu zerstören. Versuchen auch die Ehe und die Familie aufzubrechen und andere Formen in der Gesellschaft einzuführen. Und damit haben sie unsere ganze Gesellschaft wirklich ruiniert, moralisch. Aber gehen wir zurück zum Wort Gottes, dann sehen wir, die Heirat ist die Ehe und dann auch die Familie ist wirklich Gottes wunderbarer Schöpfungsgedanke. Und Gott segnet sie, Vers 28. Wenn wir diesen Weg gehen nach der Schöpfungsordnung Gottes, dann kommen wir automatisch auch unter den Segen Gottes. Und es ist so schön, wir lesen dann in Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das ist das siebte Mal, wo wir das Wort Tov haben, gut. Aber beim siebten Mal ist es Tov Meod, gut, sehr, ja. Die meisten wissen ja, dass man Hebräisch rückwärts liest, aber jetzt lernt ihr sogar, dass man rückwärts spricht, ja? Ja, also nein, man sagt eben einfach für sehr gut. Und das siebte Mal kommt das sehr gut, als die Frau erschaffen war. Eine Ermutigung für die Frauen, oder? Und das führt uns dann zu Kapitel 2. Zunächst wird noch der siebte Tag beschrieben, der Tag der Ruhe. Ich erkläre im Skript das Wort für Ruhe oder Ruhen, Schabbat, das bedeutet aufhören, stoppen, fertig sein. Also der siebte Tag war nicht der Tag, wo Gott, nachdem er müde geworden war, in dem Sinn ausruhen musste, aber es war der Tag, an dem Gott aufhörte zu erschaffen. Und jetzt war der erste und der zweite thermodynamische Hauptsatz gültig. Es gibt nur noch die Menge der Energie, die es gibt. Gott hat dann ab dem siebten Tag nicht neue Energie erschaffen. Natürlich in Ausnahmesituationen hat später Gott das wieder gemacht. Aber normalerweise, und die Naturgesetze sind die Umschreibung der üblichen Handlungsweise Gottes, normalerweise tut das Gott nicht. Und darum bei allen Experimenten stellt man fest, es gibt nur die Energie, die da ist. Ja, also Gott hat so aufgehört zu schaffen und hat dann eben diesen Tag im Blick auf das Volk Israel ganz speziell abgesondert. Aber dann wird in den weiteren Versen nochmals zurückgegriffen auf, besonders auf den sechsten Schöpfungstag. Und jetzt wird im Detail erklärt, wie Gott den Menschen erschaffen hat. Und er wird erklärt, wie er Adam aus Erde erschaffen hat und die Frau dann aus der Rippe des Mannes. Das alles wird in Kapitel 1, da wird nur eine Übersicht gegeben, wird da nicht berichtet. Aber hier geht es um Einzelheiten. Und da geht es auch darum, wie Gott einen Bund schließt mit Adam. Der Ausdruck Bund wird hier nicht ausdrücklich erwähnt, aber in Hosea 6, Vers 7 sehr wohl. Gott schließt einen Bund mit dem Menschen und tritt in Beziehung zum Menschen auf ganz besondere Weise. Und darum wird Gott hier in Kapitel 2 plötzlich nicht mehr nur Elohim, Gott genannt, wie in Kapitel 1, ständig. Elohim, 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 Gott, Gott, Gott sprach. Sondern Yahweh, Elohim, der Herr, Gott. Es ist so, der Name Elohim bezeichnet Gott als den Schöpfer und Erhalter der Welt. Aber Yahweh ist ganz besonders der Name Gottes, wenn er in Beziehung zum Menschen tritt. Darum stellt sich Gott in 2. Mose 3, als er mit Israel in einen Bund eintreten will, stellt er sich vor als der Ich Bin. Das ist die Umschreibung von Yahweh, der Ewigseiende. Und eben weil wir nur in Kapitel 2 haben wir den Schöpfer vor uns, darum Elohim, aber den Schöpfer, der in eine tiefe Bundesbeziehung mit dem Menschen eintritt und darum Yahweh, Elohim. Warum erkläre ich das alles? Ganz einfach, weil die liberalen Theologen damit begonnen haben. Damit begann so ziemlich die ganze liberale Theologie. Man hat festgestellt, in Kapitel 1 kommt immer Gott vor. Aber in Kapitel 2 der Herr Gott, der Herr Gott. Und da kam ein Arzt, Astrück, auf die Idee, ja, vielleicht ist das ein anderer Schreiber in Kapitel 2. Und dann der nächste Gedanke, also hat nicht Mose die 5 Bücher Mose geschrieben, sondern da haben verschiedene Schreiber. Und dann hat man versucht, auf diese Weise verschiedene Dokumente zu unterscheiden, aus denen eben spätere Redaktoren, natürlich nicht Mose, sondern 1000 Jahre nach Mose etwa, hätten diese Dokumente zusammengesetzt zu dem, was heute die 5 Bücher Mose sind. Das ist die sogenannte Quellenscheidungstheorie. Aber die leugnet die Autorschaft der 5 Bücher Mose durch Mose. Und damit bezeichnet sie den Sohn Gottes als irrtumsfähig. Im Neuen Testament nimmt er Bezug auf die 5 Bücher Mose und sagt ganz klar, Mose hat gesagt. Moses hat von mir geschrieben. Und darum ist es, das ist eine sehr schwerwiegende Sache. Aber wir erkennen, das ganze beruht, dieses ganze Gebäude hat begonnen mit einem so törichten Fehler. Die verstanden nicht, wann in der Bibel welcher Gottesname benutzt wird. Und dieses Thema der Benutzung der Gottesnamen, das könnte man noch weiter ausbauen. Nicht nur jetzt mit diesen beiden Namen. Und dann sieht man hier eine wunderbare geistliche Einheit und Logik in der Bibel. Aber es steht ja in 1. Korinther 2, Vers 14, dass der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit. Gut, da kann er seinen Weg gehen. Aber er braucht uns diese Idee nicht aufzudrängen. Wir lassen uns durch das Wort Gottes belehren und wir sehen diese wunderbare Harmonie und Einheit der Bibel. Übrigens sieht man das auch anderswo, zum Beispiel im Buch der Sprüche wird Gott praktisch nur Jahwe genannt. Ich habe das auf dem Skript auch ausgeführt, kann man dann nachlesen. Aber im Buch Prediger 40 Mal Elohim. Nun, die Bibel sagt, sowohl der Prediger stammt von Salomo, als auch das Buch der Sprüche, zum großen Teil. Ja, ja, woher kommt dann dieser Unterschied? Ganz einfach, im Buch Prediger beschreibt Salomo seine Zeit, in der er sich von Gott entfernt hatte. Sein Weltbild war, die Dinge anzuschauen, wie sie unter der Sonne aussehen. Ohne die Perspektive von oben her, vom Thron Gottes her zu haben. Und das führt letztlich in die Verzweiflung. Darum sagt er ständig Eitelkeit der Eitelkeiten. Und da spricht er immer über Gott. Einfach Gott, den Absoluten, aber der nicht in einer Beziehung steht zu ihm. Aber im Buch der Sprüche teilt Gott seine Weisheit, seine praktische Weisheit für das alltägliche Leben einem Volk mit, das mit ihm in einer Gemeinschaft, in einer Beziehung steht. Und darum nennt sich Gott dort hauptsächlich Jahwe. Und so könnte man das noch weiter ausführen. Aber das sind alles Dinge, die liberalen Theologen nicht erkennen können. Und damit bestätigen sie 1. Korinther 2, Vers 14. Es ist ihnen Torheit. Sie können es nicht erkennen, weil sie das, was vom Geist Gottes kommt, nicht annehmen. Übrigens finden wir in den Schöpfungstagen eine interessante Symmetrie. Auf Seite 5 habe ich das ausgeführt, oben. Am ersten Tag finden wir Licht. Am zweiten Tag geht es um Wasser und Luft. Und am dritten Tag, wenn das Festland heraufkommt, geht es um das Land. Nun, am vierten Tag, in Parallele zum ersten Tag, haben wir auch Licht. Licht von Sonne, Mond und Sternen. Dann am fünften Tag geht es um das Leben im Wasser und in der Luft. Also klar, Parallele zum zweiten Tag. Und dann am sechsten Tag wird das Leben auf dem Land, die Tiere und dann der Mensch erschaffen. In Parallele zum dritten Tag. Also auch da sehen wir eine wunderbare Strukturierung. Nun, ich habe bereits gesagt, im zweiten Kapitel wird alles im Detail beschrieben, wie der Mensch entstanden ist. Und da werden uns auch grundsätzliche Dinge über das Wesen von Mann und Frau mitgegeben. Der Mann ist aus Materie erschaffen, aus dem Staub der Erde. Das heißt aus roter Ackererde, denn Adama heißt rote Erde. das kommt von, hängt zusammen mit Adam, heißt rot. Adama ist die rote Erde. Und Adam ist dann eben der Mensch, der von der roten Ackererde genommen ist. Also auf gut Deutsch könnte man Adam übersetzen mit Erdling. Roter Erdling, ja? Und die Frau wird erschaffen aus der Rippe des Mannes. Warum tut das Gott so? Er könnte doch ohne Zeit zu benutzen sofort das ganze Weltall fertig erschaffen. Warum in 6 Tagen? Gott will in seinen Werken uns belehren. Und das hat also eine Bedeutung. Der Mensch wurde erschaffen und Gott hat gesehen, bevor er es gemerkt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das heißt, der Mann war von Anfang an nicht vollständig erschaffen. Es ist gut, dass man das weiß, dass man nicht vollständig ist. Das ist schöpfungsmäßig bereits vorgegeben. Und dann sagt Gott, ich will ihm, Vers 18, eine Hülfe schaffen, machen, seinesgleichen. Oder kenegdo, gleichsam ihm gegenüber. Nun hier wird ausgedrückt, dass die Frau eine Ergänzung sein soll. Hilfe bedeutet, dass sie Dinge ausfüllen kann, die eben dem Mann genau fehlen. Aber das ihm entsprechend oder seinesgleichen drückt aus, dass eben eine weitgehende Übereinstimmung besteht. Und das ist sehr wichtig, wenn junge Leute heiraten wollen. Ja, da fragt ein Mädchen die Eltern, wie wäre das, wenn ich einen Afrikaner heiraten würde? Und sagen die Eltern, also ein deutsches Mädchen, sage ich mal, ja? Also ein Schweizer Mädchen. Was sollen die Eltern sagen? Sollen sie sagen, das geht nicht? Nein, die müssen sagen, das könnte schon gehen. Aber da bestehen kulturell so große Unterschiede. Das könnte sein, dass das schwierig wird. Und die Erfahrung hat das immer wieder gezeigt, wenn man kulturell zu weit entfernt ist, dann kann das schwierig werden, weil es gibt ja schon Schwierigkeiten, wenn man kulturell den gleichen Hintergrund hat. Nicht wahr? Und schon da muss man sich angleichen und zugestehen, gut, das mache ich jetzt von jetzt an anders und das fällt uns schwer, oder? Ja, und darum muss man sagen, also es ist wichtig, dass eben die Unterschiede nicht zu groß sind. Natürlich könnte man sagen, ja, aber eben durch die Unterschiede, da gibt es eine gute Ergänzung. Ja. Eben, es muss beides sein. Es muss Ergänzung sein und es muss Übereinstimmung sein. Das sind auch Dinge, die man sich überlegen muss im Blick auf den Bildungsgang. Natürlich geht das. Sie ist Ärztin und er hat kein Abitur gemacht. Natürlich geht das, aber es kann schwierig sein. Man muss das einfach bedenken, dass man eben suchen muss die Übereinstimmung und eben auch die Gegensätze, die sich auch anziehen können, aber die in einem gesunden Maß vorhanden sein sollten. Aber das entspricht dann Gottes Plan, eine Hilfe machen ihm entsprechend. Und dann sehen wir die erste Operation, Vers 21, ein Tiefschlaf, das war eine Vollnarkose. Und Gott entnimmt die Rippe. Übrigens haben schon manche gesagt, darum haben die Männer eine Rippe weniger als die Frauen. So ein Unsinn. Wenn ich das Bein verlieren würde oder verloren hätte, bevor ich 6 Kinder bekam, das heißt meine Frau, aber zusammen natürlich, und dann hätten die Kinder auch ein Bein weniger. Nein, so geht das nicht. Also wir haben genau gleich viel Rippen. Aber bei Adam war das so, Gott hat eine Rippe herausgenommen. Warum genau eine Rippe? Nun, das haben schon die alten Rabbiner sehr schön erklärt. Gott hat nicht einen Knochen aus dem Fuß genommen, sodass Adam eben auf seine Frau herumtreten könnte, sie als Sklavin behandeln könnte. Auch nicht ein Knochenstück aus der Schädeldecke. Das ginge ja, oder? Meine kleinen Babys haben ja auch eine offene Fontanelle. Aber eben, weil die Frau nicht über den Mann herrschen und intellektuell verfügen sollte, aber Gott hat einen Knochen gewählt, der näher geht es gar nicht dem Herzen. Um zu zeigen, was das Verhältnis von Mann und Frau sein soll. Ein Mann eine Frau. Und darum erklärt dann auch Mose in 1. Mose 2, Vers 2, 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau, nicht seinen Frauen, seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Und so erklärt Mose aus der Schöpfung heraus die Ein-Ehe, die allein Gottes Gedanke war von Anfang an. Ein Mann und eine Frau, die in der Ehe, aber erst in der Ehe völlig eins werden sollen, verschmelzen sollen. Das ist Gottes Plan. Und wie können Leute auf die verrückte Idee kommen, die Bibel sei sexualitätsfeindlich? Nein, die Bibel ist feindlich gegen jeden Missbrauch der Sexualität. Aber Missbrauch, das ist auch ein Thema. So viele Kinder werden missbraucht, sagen die Medien. Und dann müsste man diese Medienleute fragen, und wie viele Frauen habt ihr schon missbraucht? Denn jeder außereheliche Umgang und jedes Weitergehen ist ein Missbrauch von Menschen. Jawohl, und die Bibel zeigt uns, was wahre Sexualität ist, die ein Segen ist, von Gott gegeben in der Ehe, aber alles andere, da ist die Bibel feindlich, weil es den Menschen eben zerstört. Und jetzt gehen wir weiter zu Kapitel 3 und da kommt schon der Sündenfall. Die Schlange ist das erste Medium. Der Satan missbraucht ein Tier und seine Technik ist die, er weckt Zweifel an Gottes Wort. Hat Gott wirklich gesagt? Er beginnt nicht, das stimmt gar nicht, was Gott gesagt hat, sondern durch die Fragestellung will er Zweifel wecken in Eva. Hat Gott wirklich gesagt? Der zweite Punkt ist, die Relationen werden umgekehrt. Er sagt, hat Gott gesagt, ihr sollt von keinem Baum des Gartens essen. Nicht wahr? Je nachdem haben Bibelübersetzungen hier so übersetzt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens. Aber das ist die hebräische Ausdrucksweise, nicht von jedem heißt von keinem. So spricht man Hebräisch, das ist einfach so. Also auch heute noch. Und darum ist die Übersetzung klar, ihr sollt von keinem Baum des Gartens essen. Eva, Gott hatte gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen. Und von einem nicht. Und der Teufel dreht es um, hat er gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen. Und damit wollte er den Gedanken wecken, dass Gott es vielleicht nicht so gut meint mit uns. Dass er etwas vorenthalten will. Und dann der dritte Punkt. Gott wird zum Lügner gemacht und Missgunst wird ihm offen unterschoben. Die Schlange sagt, mitnichten werdet ihr sterben, sondern Gott weiß das. Aber das möchte er eben nicht. Vierter Punkt. Das Verhängnis des Todes wird geleugnet. Mitnichten werdet ihr sterben. Und diese Technik, alle diese Techniken hat der Satan durch all die Jahrtausende hindurch weiter erfolgreich angewandt. Zum Beispiel im Hinduismus, da wird das Verhängnis des Todes geleugnet. Nein, der Tod ist nur so ein Übergang, ein nächstes Leben, wieder. Und das hört fast nicht, das hört fast nicht aus. Es ist so langweilig, dass man eben sich Mühe geben muss, um endlich aus diesem Rad der Wiedergeburten und des Sterbens aussteigen könnte ins Nirvana. Aber das ist das Leugnen des Verhängnisses des Todes. Aber als ich in Indien war, ich stelle ja nicht mehr viele Fragen, wenn ich so auf vielen Reisen bin, weil dann lernt man am meisten. Und dann habe ich so gefragt, wie ist das so, wenn die Inder, die Hindus sterben? Da haben sie mir erklärt, die weinen. Das Sterben ist etwas Schreckliches, obwohl sie von Kind auf gelehrt worden sind. Das ist nur so ein Übergang, ein nächstes Leben. Und wenn du dir Mühe gegeben hast, geht es sowieso aufwärts. Sie merken zutiefst im Herzen, der Tod ist etwas Schreckliches. Aber der Teufel will es leugnen. Mitnichten werdet ihr sterben, sondern Gott weiß das. Dann fünftens, höhere Erkenntnis wird versprochen. Dass welches Tages ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und das findet man in den verschiedensten Religionen, dieses Angebot von höherer Erkenntnis, von höherer Einweihung. oder von höheren geistlichen Stufen, ja? Selbst im Christentum, Bekehrung ist gut, aber dann braucht es noch eine Geistestaufe und dann braucht es noch, und dann, ja, eine weitere Salbung und dann nochmals eine Salbung und so weiter. Das ist genau auf dieser Linie. Und sechstens, Gottgleichheit, Göttlichkeit wird versprochen und ihr sein werdet wie Gott. Und diese Lüge finden wir auch im Hinduismus und in vielen anderen Orten, dass der Mensch quasi göttlich sei. Ja, und so ist Eva zu Fall gekommen und sie hat ihren Mann zu Fall gebracht. Es war ein 3-Punkte-Programm der Versuchung, ganz entsprechend 1. Johannes 2, Vers 16, wo Johannes erklärt, dass die Welt vergeht und er beschreibt die Welt so kompakt in 3 Punkten. Ich lese. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und da sehen wir die Lust des Fleisches. 1. Mose 3, Vers 6 sagt, dass der Baum gut zur Speise sei. Habe Eva gesehen. Und dann, zweitens, Lust der Augen und dass eine Lust für die Augen wäre. Und drittens, Hochmut des Lebens, dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und dieses 3-Punkte-Programm wendet der Satan bis heute an, für Gläubige und Ungläubige. Aber uns wird die ganze Technik schon von Anfang an der Bibel aufgezeigt, damit wir erfolgreich diese Techniken durchschauen und vermeiden, dass wir dadurch zu Fall kommen. Evas Handlungsweise, ein erster Fehler war, sie lässt sich auf ein Gespräch ein. Sie hätte gar nicht mit der Schlange sprechen sollen. Und zweitens, sie verengt Gottes Gebot. Sie sagt, Gott hat gesagt, wir dürfen von allen Bäumen essen, aber von diesem einen, in der Mitte dürfen wir nicht, wir dürfen ihn nicht anrühren. Aber davon liest man nicht in Kapitel 2, vom Anrühren. Sie hat das Gebot enger gefasst. Aber wenn wir Gottes Gebote in der Bibel enger auslegen, als wie sie gemeint sind, bewahrt uns das nicht vor dem Fall. Das sehen wir auch bei den Pharisäern, die oft die Gebote strenger ausgelegt haben, als sie dastehen, um damit einen Zaun, wie sie sagten, um die Tora zu bilden. Ein Schutzzaun. Aber die Partei der Pharisäer hat im Allgemeinen den Herrn Jesus abgelehnt und verworfen. Und das Problem war, sie entscheidet selbst, obwohl der Mann das Haupt war, von Anfang an. Es ist nicht so, dass die Frauen alles ihren Männern fragen müssen, was sie jetzt kochen sollen. Und nein, ich bin so froh, wenn die Frau nicht zu viel fragt, was sie jetzt da und wie sie das. Ich sage dann immer, das ist dein Bereich, das ist mir gleich. Aber es gibt ganz grundlegende Dinge, die muss man miteinander entscheiden. Ein Freund von mir hat mir erzählt, er hätte ein Haus gekauft und habe dann aber seine Frau nicht gefragt. Das war schon ein bisschen extrem, oder? Gut, es war jetzt nicht seine Frau, es war er. Aber ich meine, solche Dinge, grundlegende Dinge, sind ja ganz wichtig, dass man sie zusammen bespricht. Und eben, dass dann auch die Frau eben anerkennt, dass der Mann das Haupt ist. Dann gerade kommt das auch zum Zug, wenn es schwierig ist, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und darum hat das Gott so eingerichtet. Keine Firma funktioniert, wenn zwei Chefs wirklich exakt gleich viel Kompetenzen haben. Dann können sie sich gegenseitig blockieren. Da geht nichts mehr. Ja. Und schließlich stiftet sie auch ihren Mann zum Ungehorsam an. Aber während Eva verführt wurde, sagt 1. Timotheus 2, hat der Mann das Gebot Gottes bewusst gebrochen. Es war noch schwerwiegender. Hosea 6, Vers 7 spricht davon, wie Adam den Bund Gottes gebrochen hatte. Und dann, nach dem Fall, das Erste, was Gott tut, was Gott spricht, Er kommt in den Garten und ruft Ayeka. Das ist viel, noch viel ergreifender als auf Deutsch. Ayeka ist ein Wort und heißt, wo bist du? Der Mensch muss sich fragen, woher komme ich und jetzt, wohin gehe ich? Wo bist du? Und dann geht das Ganze los. Adam gibt Eva die Schuld. Eva gibt der Schlange die Schuld. Und wir sehen Gottes Gnade in Vers 15. Er kündigt kurz nach dem Fall bereits den Erlöser an. Den leidenden Erlöser. Ich lese 1. Mose 3, Vers 15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, sagt Gott zur Schlange, und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Also Gott kündigt an, dass von Eva ein Nachkomme erscheinen wird, der Same der Frau. Und er wird der Macht des Bösen, dem Satan, dereinst den Kopf zertreten und das Böse zerstören. Aber dabei würde er selbst eine Todeswunde erleiden. Übrigens, im Hebräischen ist es ein schönes Wortspiel. Er wird dir den Kopf zermalmen. Das ist Hebräisch Schuf. Und du wirst ihm, eigentlich müsste man übersetzen, in die Ferse beißen oder stechen. Das ist auch Hebräisch Schuf, schnappen. Das sind zwei Wörter, die gleich klingen, aber sind zwei verschiedene Wörter. Und darum hat die alte Elberfelder das eben als Wortspiel so wiedergegeben: Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Aber es ist nicht die Ferse zermalmen, wenn eine Schlange sticht, sondern sie schnappt. Aber eben, es ist ein Wortspiel. Zweimal klingt es gleich, aber es sind verschiedene Wörter. Und das macht klar, also es wird ein Mensch kommen, ein Nachkomme von Eva, und er wird Satan besiegen, aber dabei eine Todeswunde erleiden. Denn die Schlange wird ihn beißen in den Fersen. Und dann kommen die Folgen der Sünde über Eva. Sie wird mit Schmerzen Kinder gebären. Und der Mann, ihm wird angekündigt, dass er nun mit Mühen arbeiten wird. Die Arbeit war ja von Gott schon eingesetzt vor dem Sündenfall. Aber jetzt wird erklärt, dass neu die Arbeit, die ein Segen Gottes ist, aus dem Paradies, mit viel Mühe verbunden sein wird. Und der Mensch wird zurückkehren zum Staub, woher er kommt. Tiefe Demütigung. Und dann kommt das Gewaltige. Vers 20. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva. Denn sie war die Mutter aller Lebendigen. Wieso kommt Adam jetzt auf die Idee, seiner Frau einen neuen Namen zu geben? Sie hieß ja Isha. Das heißt Frau. Das kommt von 1. Mose 2, Vers 23. Nach dem Aufwachen aus der Operation sieht Adam zum ersten Mal seine Frau. Er wird von romantischen Gefühlen erfasst und beginnt zu dichten. Das ist ein Gedicht auf Hebräisch. Diese ist einmal Gebein von meinen Gebeinen und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn von dem Mann ist diese genommen. Das ist eben so, das Wort für Frau, jetzt hier übersetzt mit Männin, klingt wie wenn es die weibliche Form wäre von Mann. Mann heißt Ish und Frau heißt Isha. Aber es ist sprachlich nicht von Ish abgeleitet, aber es klingt so. Darum wird das im Deutschen eben so wiedergegeben als Wortspiel. Diese soll Männin heißen, denn von dem Mann ist sie genommen. Das war ihr Name, Isha. Also für das nächste Bibelquiz, wie hieß Eva vor dem Sündenfall? Und nach dem Sündenfall gibt er den Namen auf Hebräisch Chava, das heißt Leben. Ja, wenn man sich gut überlegt, eigentlich hätte Adam ihr den Namen geben sollen Mavet, Tod. Ja, denn Gott hat gesagt, denn dann an selbigem Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Beyom ist übrigens ein fixer Ausdruck im Hebräischen für in dieser Epoche. Das ist jetzt, das muss effektiv kein 24-Stunden-Tag sein. Wie wir sagen, heutzutage, das Wort Tag da drin hat nichts zu tun mit einem 24-Stunden-Tag, sondern mit einer Epoche. Und Beyom ist ein adverbialer Ausdruck im Hebräischen, also zu jener Epoche. Kommt sehr oft vor in der Prophetie, zum Beispiel Zacharja 12 bis 14, immer. An jenem Tag, an jenem Tag, an jenem Tag. Das ist immer klar, das ist die Endzeitepoche, die Endzeitepoche, die Endzeitepoche. Aber er wusste, Mavet wäre der Name. Und er gibt ihr den Namen Chava. Weil er glaubt an die Verheißung Gottes, dass Eva nicht sterben würde, bevor sie noch ein Kind haben würde. Und sie war damals nicht schwanger. Er glaubte, das wird noch kommen. Und da zeigt Adam Glaube an das Kernevangelium. Der Erlöser wird kommen und er wird für uns sterben. Und dann im nächsten Vers steht, und der Herr Gott machte Adam und seiner Frau Röcke von Fell und bekleidete sie. Gott nimmt Tiere aus dem Paradies und schlachtet sie im Paradies. Das Blut fließt und damit bedeckt er die Blöße des Menschen. Die Menschen waren sich ja nicht mehr wohl nach dem Sündenfall, dass sie nackt waren. Übrigens, die haben sich nicht geschämt voreinander, sondern sie haben sich geschämt, als sie hörten, dass Gott wieder in den Garten kommt. Vor Gott konnten sie nicht nackt erscheinen. Die Scham hat Gott dem Menschen gegeben seit dem Sündenfall, aber es gibt einen Bereich, wo die Scham nicht gilt, das ist in der Ehe. Sonst ist sie ganz wichtig, übrigens auch in der Familie. Es ist ganz wichtig, dass die Eltern sich zum Beispiel den Kindern nicht entblößt zeigen. Genauso wie wir das später in der Geschichte von Noah sehen, wie wichtig das ist, da kommen wir dann morgen drauf. Aber eben die Scham ist ein Schutz, auch vor Übergriffen in der Familie. Das ist ganz wichtig. Wir lernen so viel aus diesen ersten Kapiteln, ganz praktisch. Aber eben hier wird gezeigt, Gott hat sie bedeckt, damit sie ihre Blöße nicht mehr fühlen mussten vor Gott, dass sie frei vor Gott treten könnten. Und da haben sie bereits einen Hinweis gehabt, wenn der Erlöser einmal sterben wird für unsere Sünden, dann können wir dadurch vor Gott treten und vor Gott bestehen und frei vor Gott hintreten. Aber Adam und Eva müssen hinausgetan werden aus dem Paradies hinaus. Und auf welche Seite gehen sie hinaus? Ja, ich höre es. Nach Osten, durch das Osttor hinaus. Dann ist also der Osten östlich von Eden. Das ist der Platz weg aus der Gemeinschaft Gottes hinausgetan, als Folge der Sünde. Östlich von Eden. Und interessant ist, wenn man dann weiterliest, das ganze erste Buch Mose und dann das zweite Buch Mose. Und am Schluss sehen wir, wie ein leidgeplagtes Volk aus der Sklaverei aus Ägypten heimkehrt. Das zweite Buch Mose endet mit Gottes Haus. Und wo ist der Eingang ins Haus Gottes, in die Stiftshütte? Ja, also der Mensch muss von Osten her durch das Osttor hineinkommen. Und da ist der Altar mit den Opfern, wo das Blut fließt. Und dann das Haus Gottes, wo sie Gott nahen können. Das ist wunderbar. Der Mensch wird nach Osten hinausgetan, aber durch das Blut des Lammes im zweiten Buch Mose kehrt er dann zurück von Osten in die Gemeinschaft Gottes zurück. Ja, und die Stiftshütte stellt eben einen Garten dar. Sie war ja umzäunt. Und Paradies wird in der Bibel dieser Garten genannt. Und Paradies, das Wort bedeutet ein umzäunter Bezirk. Ja, sie gehen also hinaus aus diesem umzäunten Bezirk der Gemeinschaft mit Gott und Cherubim, diese Engel, bewachen das Tor und dann später in 2. Mose kommen sie zurück von Osten. Und was waren auf dem Osttor zum Allerheiligsten abgebildet? Cherubim. Ist doch wunderbar, diese Parallelen. Gut, die Zeit ist vorüber. Wir fahren morgen weiter und werden dann von Kapitel 4 bis 11 durchziehen. Man sieht, im Skript ist viel mehr drin, bis Kapitel 50. Das ist einfach als Anregung, um weiter zu studieren.